Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Gastrogeplauders begrüßen zu dürfen. Heute geht es um ein Symptom, was für mich in der Gastroenterologie eines der schwierigsten und kompliziertesten Symptome ist, die wir behandeln. Und wo, wenn es denn funktioniert, Patienten auch am dankbarsten sind, dass wir dieses Symptom in den Griff bekommen. Und das ist der Juckreiz, insbesondere der hepatische Juckreiz, der uns ja in der Hepatologie wirklich extrem beschäftigt und auch mal in einzelnen Fällen verzweifeln lässt. Und deswegen freue ich mich sehr, mit einem der ausgewiesensten Experten in Europa zu diesem Thema oder weltweit in diesem Thema sprechen zu dürfen, plaudern zu dürfen. Und das ist Professor Andreas Krämer, der leitender Arzt in Zürich ist, in der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie, dort eine Professur seit 2021 innehat. Und wir freuen uns sehr. Vielen Dank erstmal für deine Zeit, heute mit uns zu plaudern.
Ja, lieber Heiner, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, über dieses doch spannende Symptom zu sprechen. Ich bin hier seit Sommer 21, bin Leiter der Hepatologie, stellvertretender Klinikdirektor und arbeite ich am größten Zentrum, was die Lebertransplantation angeht in der Schweiz. Wir haben auch eine große Ambulanz und sehen, glaube ich, als Referenzzentrum auch für die seltenen Erkrankungen wirklich alle spannendsten Fälle hier in der Schweiz. Und das ist zum Teil eine große Herausforderung, aber macht den Klinikalltag auch sehr spannend und abwechslungsreich.
Ja, vielleicht kann ich, bevor wir zu dem eigentlichen inhaltlichen Thema kommen, kannst du mal 3-4 Sätze sagen. Du kommst ja aus dem deutschen System, du hast einen Postdoc in Amsterdam gemacht bei Ulrich Beuers und arbeitest jetzt in der Schweiz. Ist das alles viel besser in der Schweiz als im deutschen System? Ist das anders? Erzähl mal 3-4 Sätze, wie es dir in der Schweiz jetzt in den letzten Jahren ergangen ist.
Also es ist vieles anders. Ich glaube, wir haben den großen Charme, dass wir viel weniger Personalnot haben, als wir das vielleicht aus der deutschen Umgebung so kennen. Betrifft auch insbesondere die Pflegekräfte, die hier, glaube ich, einfach anders gewertschätzt werden, anders bezahlt werden, anders integriert sind und von daher auch ganz spezielle Stellen geschaffen werden, wie sogenannte Advanced Practitioner Nurses, die, sage ich mal, viel mehr Kompetenz und Fachwissen voraussetzen, aber auch viel mehr Möglichkeiten für diese Pflegekräfte beinhalten. Und wir haben zum Beispiel als einer der großen Unterschiede hier Advanced Practitioner Nurses in der Prätransplant, in der Posttransplant-Sprechstunde. Wir haben für die stationären Patienten jemand und auch für Spezialsprechstunden wie die HCC-Sprechstunde oder auch jetzt neu für die Hepatitis D-Patienten, die wir ja jetzt neu behandeln können und da vielleicht auch ein bisschen erweiterten Aufwand betreiben müssen. Und diese Advanced Practitioner Nurses sind ein unschätzbarer Vorteil für die ambulante wie die stationäre Medizin. Sie nehmen einem extrem viel ab, sind permanente Ansprechpartner für Zuweiser, Patienten und auch intern und bilden eine extrem, sage ich mal, valide, langfristige, sage ich mal, Situation, die wir sonst in einem Ausbildungsbetrieb wie in der Universität nicht so haben. Mhm. Ansonsten haben wir hier ein System, wo wir, ja, sage ich mal, noch mehr finanzielle Ressourcen in der Hepatologie haben für die stationären Patienten, weil es eine Spezialabrechnungsziffer gibt, die Hepakomplex-Abrechnungsziffer, die im deutschen DRG-System so nicht existiert. Und du weißt ja, die dekompensierten Leberzirrhosen, die Bluten, die sind extrem aufwendig, liegen lange dort, sind nicht gut abgebildet. Und das wird kompensiert durch diese Hepakomplexziffer. Und ich glaube, das ist ganz relevant für die stationäre Hepatologie, die dadurch interessant wird, dass es diese Hepakomplex-Visiten auch gibt, zusammen mit den Viszeralchirurgen. Und von daher, glaube ich, ein großer Mehrwert sind nicht nur finanziell, auch von der Interaktion. Wir haben sehr viele Interaktionen auf Bordebene, auf Visitenebene, auf, sagen wir mal, Zusammenarbeitsebene mit den Pathologen, mit den interventionellen Radiologen. Das sind so die wichtigsten Punkte, die so am augenscheinlichsten sind, auch nach 3 Jahren noch.
Aber das hört sich ja spannend an. Ich glaube, da müssen wir dich nochmal extra zu einladen für einen anderen Podcast, wo es um das Strukturelle geht, wie wir uns aufstellen und einfach voneinander lernen. Spannend erstmal. Glückwunsch zu der Position und wie du das da weiterentwickelst. Jetzt lass uns aber zum Thema kommen. Also, dieser Juckreiz. Ich weiß ja nicht, ob ich in meinem Leben das nochmal verstehen werde, wie das wirklich entsteht bei den cholestatischen Erkrankungen. Warum entsteht der Juckreiz bei diesen Leberzirrhosen? Ist es so, wie wir uns mal vor 25 Jahren gelernt haben, da sind irgendwelche Gallensäuren, die entweder bei Stau oder bei Leberfunktionseinschränkungen sammeln sich an und irgendwas führt dann in der Haut dazu, dass es juckt. Ist es so einfach? Wie entsteht das eigentlich?
Ja, genau. Ich meine, vor 20 Jahren haben wir gedacht, es gibt da so ein paar sensorische Nervenfasern in der Haut. Wenn wir die ein bisschen aktivieren, sei es Gallensäuren, sei es andere Faktoren, dann juckt's. Und wenn wir sie stärker aktivieren, dann gibt es Schmerz. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Und 1997 hat die Gruppe um Professor Handwerker in Erlangen Nervenfasern identifiziert, die nicht auf Schmerzreize aktiviert werden, aber auf Histamin, sogenannte mechanoinsensitive sensorische Nervenfasern, die eben histaminresponsiv sind. Und ganz klar wurde gezeigt, dass die eben immer nur Jucken an das Gehirn melden. Und in den letzten 10 Jahren hat man festgestellt, es gibt noch weitere Fasern, die eben nicht auf histaminerge Stimuli reagieren, wie wir es aus diesen akuten, also ich habe lange eine Brennnessel an, habe einen Moskitostich, habe dann eine lokale Histaminfreisetzung aus Mastzellen, sondern eben von anderen Faktoren, nicht histaminären Faktoren aktiviert werden. Da gibt es zum Beispiel Medikamente, da gibt es Opiate, da gibt es Chloroquin als bekanntes Beispiel in der auch präklinischen Forschung. Und diese Fasern existieren auch in der Haut. Und ich glaube, wichtig zu wissen ist, dass am Ende ein Muster im Gehirn entscheidet, ob wir Jucken oder Schmerz empfinden. Die Areale, die im Gehirn aktiviert werden, wenn man das mit funktionellem MRI sich anschaut, wie wir es aus der Schmerzforschung kennen, da sind die Areale weitgehend überlappend. Mhm. Es gibt so ein paar Unterschiede, wenn wir, sage ich mal, in gesunden Probanden Stimuli setzen, Schmerzstimuli, Juckstimuli, dann ist da sehr viel Overlap da. Und was wir verstanden haben, ist, dass diese sensorischen Nervenfasern in der Haut, die Jucken weiterleiten können, ganz vereinzelt sind.
Und wie werden die jetzt aktiviert im Kontext von Lebererkrankungen?
Ja, im Kontext von Lebererkrankungen ist es so, dass wir denken, es bedarf mehrerer Substanzen, die akkumulieren. Wir wissen, die Gallensäuren sind wahrscheinlich schon ein Faktor, aber eben nur alleine betrachtet können sie nicht Jucken auslösen. Mhm. Das beste Beispiel dafür ist die neue Bulevirtid-Therapie für die Hepatitis D. Da wird dieser NTCP-Rezeptor blockiert, die Gallensäuren steigen an im Blut. Aber jucken tut es niemand der Patienten. Mhm. Was auf der einen Seite ja gut zu wissen ist. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir Bicep verändern, das können wir jetzt nicht medikamentös, aber bei den Patienten mit hereditären Cholestase-Syndromen gibt es die Bicep-mutierten PFIC-Kinder zum Beispiel, die eben einen schweren Pruritus eigentlich in allen Fällen verspüren. Und das bedeutet, wahrscheinlich ist entscheidend so ein bisschen auch, wo diese Gallensäuren akkumulieren. Ich persönlich denke, dass die Akkumulation im Hepatozyten eine entscheidende Rolle ist. Das heißt, wir benötigen Gallensäuren, die erhöht sind und dann auch im Hepatozyten erhöht sind. Wir wissen das auch durch bestimmte FXR-Agonisten, die ja in klinischen Studien getestet worden sind und für die PPC die Ocaliva, Obeticholsäure ja auch zugelassen ist oder noch, die dann ja Jucken dosisabhängig auslösen können. Und das bedeutet, FXR-Agonismus, also Gallensäuren im Hepatozyten, macht irgendetwas, was Jucken auslöst. Wir konnten kürzlich zeigen, dass Interleukin 31 oder sagen wir mal, die Gruppe von Gilead hat gezeigt, dass FXR-Agonismus im Hepatozyten IL-31 erhöht und IL-31 in Kombination möglicherweise dann verantwortlich ist für Jucken. Wir konnten auch zeigen, dass PIPA-Agonismus diese IL-31-Mengen, die man im Blut nachmessen kann, dosisabhängig wieder senken kann. Das ist eigentlich ganz spannend. Am Ende des Tages, glaube ich persönlich, bedarf es eben 2 oder mehrerer Faktoren. Wenn diese zusammenkommen, verspüren wir Jucken. Und wie die Aktivierung auf Nervenebene genau stattfindet, kann ich dir auch nicht genau erklären. Da arbeiten wir momentan, haben zwei PhD-Studenten, die verschiedene Signalwege dort analysieren. Mhm. Man muss aber dazu sagen, Gallensäuren sind insofern wieder attraktiv geworden, werden noch darüber diskutieren. IBAT-Inhibitoren, die diese Wiederaufnahme im Dünndarm hemmen, verbessern den Juckreiz. Mhm. Das hat man sehr schön gezeigt. Und es gibt einen Gallensäurerezeptor auch auf sensorischen Nervenfasern. Und das ist natürlich schon spannend, dass es dort einen Rezeptor gibt, der durch bestimmte Gallensäuren aktiviert werden kann und dann, sag ich mal, doch auch im Mausmodell Jucken auslösen kann.
Also es ist spannend, es ist komplex. Wir werden noch mehr lernen. Trotzdem ist ja auch diese Unterschiedlichkeit zwischen den Patienten ganz dramatisch. Und jetzt kommen wir gleich zum zweiten Thema. Denn die einen haben ganz hohe Gallensäuren, jucken nicht, wie du eben gesagt hast. Beispiel zum Beispiel Boulevardit-Therapie. Und andere, da geht's schon bei erstaunlich niedriger Cholestase ja los und die leiden wirklich. Also da haben wir noch viel zu lernen. Aber jetzt nochmal, der nächste Schritt ist für mich dann ja Diagnostik. Jetzt habe ich einen Patienten, der juckt. Bestimmst du weiter Gallensäuren? Am Ende, wenn das nur so halb korreliert, nützt dir das irgendwas im Alltag? Dann musst du mir nochmal ein Wort sagen zum Autotaxin, mit dem du dich ja auch beschäftigt hast, wo wir vor 10 Jahren viel drüber gesprochen haben. Nützt mir das jetzt irgendwie bei der Differentialdiagnose von Juckreiz? Also wie gehst du diagnostisch vor, wenn ein Leberpatient anfängt zu lucken? Was muss ich wann wie bestimmen?
Ich glaube, der erste Schritt, den ich immer durchführe, ist die Anamnese und die körperliche Untersuchung. Das ist deswegen wichtig, weil andere Ursachen für Jucken eben häufiger sind als das Jucken, wie wir es dann häufig bei diesen seltenen Lebererkrankungen, insbesondere bei den cholestatischen Lebererkrankungen sehen. Mhm. Da ist die wichtigste Frage an den Patienten, juckt es auf normal aussehender Haut oder gab es erst eine Hautveränderung und ist dann der Juckreiz entstanden? Ist erst eine Hautveränderung da und dann entsteht das Jucken, wer der erste Schritt, eine dermatologische Abklärung durchzuführen. Mhm. Unsere Patienten mit Lebererkrankungen jucken auf primär nicht läsionale Haut, wie es die Leitlinie so schön sagt. Und dann müssen wir noch den Patienten anschauen. Ich lasse immer den Oberkörper freimachen, schau an, sehe ich Kratzläsionen, gibt es dort Veränderungen, ist die Haut wirklich nicht verändert?
Darf ich mal ganz kurz fragen, auch von den Pattern vom Jucken, mal klassischer hepatischer Juckreiz, ist das immer der ganze Körper, sind das Extremitäten, ist das Stamm, jucken alle gleich oder ist bei allen unterschiedlich?
Ja, der Punkt ist, das, was man da verwenden kann, ist Handinnenflächen und Fußsohlen. Wenn die jucken und eben primär normal aussehen, dann muss man eigentlich immer an die Lebererkrankung denken. Mhm. Alle anderen Lokalisationen schließen aber die Leber nicht aus. Das heißt, der Patient, der sagt, die Handinnenflächen und Fußsohlen jucken eigentlich nicht, sondern mehr die Arme, Beine und der Rücken. Das kann sehr gut ein Leberjuckreiz sein. Das kann aber auch sehr gut eine chronische Niereninsuffizienz sein oder irgendetwas anderes. Das heißt, pathognomisch, typisch Handinnenflächen, Fußsohlen, wenn es juckt, normal ausschaut, dann ist die Leber fast immer verantwortlich. Andersrum gibt es so keine typischen Lokalisationen. Aber es wird Patienten geben, die sagen, ja, eigentlich, wenn sie mich fragen, wo es juckt, ist es hauptsächlich die Kopfhaut oder irgendwas anderes. Das passt natürlich dann nicht so ganz zum leberassoziierten Juckreiz. Da würde ich dann mehr nach einer Psoriasis schauen. Vielleicht gibt es dort doch Ekzeme. Also das heißt, ich muss mir wirklich anschauen, wo es juckt und wenn das untypisch ist, wenn das einseitig wäre, als wenn jetzt nur rechts im Schulterbereich irgendetwas juckt oder im Lendenwirbelsäulenbereich, dann muss ich mir überlegen, da gibt es die Notalgia Paresthetica, es gibt, sag ich mal, so lokale Kompressionsursachen, die dann Jucken auslösen auf Rückenmarksebene. Es gibt postherpetische Neuralgie. Okay. Also wenn das untypisch ist, wenn es sehr einseitig oder sehr lokalisiert ist, dann müsste man immer noch mal dran denken, dass vielleicht was anderes schuld ist.
Okay, jetzt haben wir das ausgeschlossen. Jetzt glauben wir wirklich, dass es von der Leber kommt. Und muss ich jetzt irgendwas bestimmen im Blut?
Ich sage immer nein. Formal bringt mir kein Biomarker etwas, auch die Gallensäure nicht. Wir haben ganz viele Patienten, die haben normale Gallensäuren und die juckt es trotzdem ganz schlimm. Ich glaube, das Ausmaß der Lebererkrankung oder das Stadium der Lebererkrankung, das Stadium der Fibrose korreliert eben nicht mit der Symptomlast. Und ich glaube, das ist die wichtige Message. Wenn wir jetzt einen Patienten haben, wo wir überhaupt nicht wissen, die 80-jährige Dame, der funktioniert die Niere auch nicht und sie hat auch noch eine Blutarmut und Polypharmazie ist jetzt auch noch da und ich weiß so gar nicht recht, ist jetzt so ein bisschen, sage ich mal, die fortgeschrittene, was auch immer, ich sag mal, etyd-toxische Leberfibrose dann relevant, dann könnte man sich mal überlegen, ob man so eine Blutprobe auf Autotaxin untersucht. Wenn das sehr hoch wäre, dann wäre das wieder suggestiv mehr für die Leber, aber andersrum eben nicht. Das heißt, wenn es niedrig ist, kann es trotzdem die Leber sein.
Also das mit dem Autotaxin, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Was ist denn das? Wie kommt das da hin? Und vielleicht ganz kurz, wie war deine Autotaxin-Story? Also ja. Kann ich das überhaupt bestimmen, mein Labor? Ja. In Zürich könnt ihr das? Ich weiß gar nicht, was ich hier anfordern kann.
Nein, ich glaube, es ist kein Routine-Laborparameter bisher. Das müsste dann wirklich selektiv in Forschungslabor sein oder eben auch gerne mir eine E-Mail schreiben, machen wir gerne. Ja. Autotaxin haben wir identifiziert als Enzym, das ein kleines Lysophospholipid herstellt. Und wie sind wir da vorgegangen? Wir haben festgestellt, wenn man eine Albumindialyse durchführt, wenn man, sage ich mal, eine Plasma-Exchange macht, gibt es Patienten, die wir sonst einfach medikamentös nicht behandeln können und die haben einen enormen Benefit. Sehr invasiv, aber sehr effektiv. Und da haben wir gesagt, irgendwas im Blut muss fürs Jucken indirekt oder direkt verantwortlich sein und haben mal ganz salopp das Serum von unseren Patienten oder Plasma von unseren Patienten auf verschiedenste neuronale Zellen gegeben. Und in einer humanen Neuroblastomzelllinie haben wir dann ein dosisabhängiges Calciumsignal gesehen. Wir haben Calcium in den Zellen gemessen und das Spannende war, das war eben dosisabhängig und in den Patienten, die es gejuckt hat, war das Signal stärker. Und dann haben wir ganz viel Analysen gemacht, haben am Ende festgestellt, das ist dieses kleine Lysophospholipid, Lysophosphatidsäure genannt. Und diese Lysophosphatidsäure wird außerhalb der Zellen extrazellulär quasi von einem einzigen Enzym hergestellt, das heißt Autotaxin. Und Autotaxera kommt von sich selbst bewegen. Man hat das in Melanomzellen festgestellt, dass diese Tumorzellen das produzieren, also auch Tumoren können das vermehrt herstellen und so sind wir auf dieses Enzym gekommen.
Okay, ist spannend. Aber nochmal, du hast jetzt vorhin diese einzelne Differentialdiagnose gesehen. Bestimmst du das in Zürich jetzt routinemäßig bei deinen juckenden Patienten? Ist das etwas, was mir im Alltag hilft?
Nein, im Alltag hilft das sicher nicht, sondern wir machen das wirklich bei Patienten, wo wir diesen Pruritus of Unknown Origin haben. Wenn wir es wirklich nicht gut herausfinden, dann bestimmen wir das mal, um das ein bisschen besser zu verstehen. Aber ansonsten ist das keine Routine. Manchmal kann es eben so ein bisschen hilfreich sein, wenn man sich so ein bisschen unklar ist, ist es jetzt wirklich die Leber? Und wir haben ja Patienten, die zum Teil auch sehr gut auf eine Therapie ansprechen, aber diese Symptomlast persistiert. Und dann ist es manchmal schon ganz spannend zu wissen, ist es jetzt doch die Leber? Und da hätten wir natürlich am liebsten irgendeinen sehr validen und sensitiven Biomarker. Autotaxin hat aber relevante Limitationen in diesem Bezug.
Okay, jetzt bleibt, wir müssen noch über die Therapie sprechen, das ist alles ganz spannend, aber ganz kurz vorweg jetzt nochmal für die Kollegen, die jetzt in einem Krankenhaus oberärztlich tätig sind, die in der Niederlassung tätig sind, sollen wir jetzt Gallensäuren bestimmen oder nicht?
Ich bestimme diese nicht oder würde nicht empfehlen, die zu bestimmen, um festzustellen, das ist jetzt Juckreiz der Leber.
Okay, und vielleicht als allerletztes, ich kriege ja viele Patienten noch überwiesen, die kommen da mit hohen Gallensäuren befunden, das ist ja alles ganz schlimm, nehmen aber Urso ein. Wird Urso gemessen in dem Routine Gallensäure-Bluttest?
Eben nicht. Wir wissen, wenn wir Ursodeoxycholsäure an unsere Patienten geben als Basistherapie bei verschiedensten cholestatischen Erkrankungen, dann können eben diese Gallensäurespiegel im Blut ansteigen. Das einfachste Beispiel ist bei der mildesten Form von der Cholestase, also der Schwangerschaftscholestase. Wenn ich dort Urso gebe, steigen die Gallensäuren eben typischerweise an. Sie müssen ja irgendwo aufgenommen, resorbiert und wieder ausgeschieden werden. Und wenn dann da ein Gramm oder anderthalb Gramm kommen, ist da einfach relevant erstmal mehr da. Deswegen, das ist nicht möglich in der Routine, die Urso-Deoxycholsäure-Fraktion quasi zu differenzieren. Dafür braucht es HPLC-MS-Analysen, die in der Routine nicht bestimmt werden.
So, jetzt habe ich das verstanden. Eigentlich Diagnostik ist am Ende eine gute Anamnese, eine gute Untersuchung, das ist das Entscheidende. Jetzt juckt die Patientin, jetzt juckt der Patient, was machen wir denn jetzt? Also wir könnten jetzt wahrscheinlich einen neuen Podcast aufnehmen, aber nochmal kurzer Stufenalgorithmus, wie du dieses echt quälende Symptom angehst.
Also, wir haben die Situation, dass wir bisher nur Cholesteramin als dieses Austauscherharz eigentlich als zugelassene Medikation haben, um diesen Pruritus zu behandeln. Das ist ehrlicherweise gesagt so, dass es meist nicht viel bringt. Es schmeckt ganz scheußlich. Man muss eigentlich immer sagen, man muss einmal so einen Beutel selber vor dem Frühstück und vielleicht auch nach dem Frühstück noch getrunken haben, wie wir es oft so empfehlen, um dann zu sehen, dass das eigentlich eine sehr unangenehme Medikation ist, die häufig eben keinen großen Benefit hat. Wir haben ganz wenige Patienten, die wirklich längerfristig auf diesem Austauscharz sind, aber aufgrund dieses In-Label-Charakters und der Leitlinienempfehlung noch, muss man sagen, geben wir es 2 Wochen, 10 bis 14 Tage, fragen dann unsere Patientinnen und Patienten, gibt es einen Benefit? Und wir machen das ganz simpel. Bei uns füllen die Patienten einen Zettel aus. Da ist, haben sie Juckreiz? Ja, nein. Wenn ja, bitte auf einer Skala von 0 bis 10 angeben, wo der durchschnittlich die letzten 24 Stunden war. Und dann hat man so eine grobe Idee, ist das jetzt ein Problem? 0 bis 3, sage ich immer, ist mild. Das braucht man gar nicht medikamentös behandeln. Das kann man vielleicht topisch angehen. Und ab 4 besprechen wir mit unseren Patienten und Patienten, wollen sie eine Therapie haben? Wenn ja, Cholestyramin-Erstlinie, wenn das nicht funktioniert, dann haben wir eben heutzutage Fibrate, die insbesondere den Charme haben, dass wir für die primär biliäre Cholangitis eine deutlichen Benefit haben, was die Cholestase angeht. Also wir wissen, die Surrogatmarker werden deutlich verbessert und deswegen ist sie äquivalent eigentlich bei den PBC-Patienten in den neuen Leitlinien dann auch vertreten. Das heißt, Bezafibrat, es gibt eine Retardform 400 Milligramm, ist dann eben die parallel zu den Austauscherharzen die Empfehlung.
Nur mal ganz kurz, wenn du Fibrate einsetzt, Bezafibrat 400 mit der Retardform, jetzt unabhängig von der PBC, bei anderen Juckreizpatienten siehst du das auch? Oder ist dann nochmal kurzer Kommentar zur Niere oder gehst du mit einer niedrigeren Dosis rein? Weil klinisch, das wirkt ja häufig richtig gut bei Juckreiz, zumindest meine Erfahrung.
Ne? Ja, das ist so, das ist so. Es gibt Patienten, die wirklich sehr gut drauf ansprechen. Niere ist so, dass wir, also unterhalb von der EGFR von 45 Milliliter pro Minute setzen wir es eigentlich nicht mehr ein. Muss ich ehrlicherweise sagen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, auch mit Statinen. Das kann schon auch mal eine Rhabdomyolyse machen. Wir sehen vor allem Probleme bei den fortgeschrittenen Erkrankungsstadien, also gerade Zirrhosepatienten, Portalhypertension und dekompensierte Zirrhosen, da würde ich das eigentlich nicht mehr empfehlen zum heutigen Stand. Wir haben da zum Teil relevante Dekompensationen auch erlebt, auch mal eine schwere Rhabdomyolyse. Ah. Da wäre ich vorsichtig. Aber alles, was nicht zirrhotische Patienten angeht, da kann man es gut einsetzen. Und die Nierenschädigung, die so beschrieben ist, die kann in Einzelfällen vielleicht mal auftreten. Wir sehen sie relativ selten, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ein temporärer, so ein bisschen ein CK-Anstieg ist vielleicht auch einfach dem Metabolismus geschuldet und gar nicht einer echten Einschränkung der Nierenfunktion.
Okay. So, was machst du denn jetzt, wenn du es nicht einsetzen kannst? Was kommt als drittes?
Wenn ich es nicht einsetzen kann, ist Rifampicin eigentlich immer noch mein beliebtestes Medikament. Wir wissen ganz klar, das Problem der Drug-Drug-Interaction, Zytochrome werden hochreguliert und der Metabolismus verändert in der Leber. Das heißt, wenn ich einen Patienten habe mit oralen Antikoagulantien, oraler Kontrazeption, bei der jungen Dame muss man immer noch beachten, ist, glaube ich, ganz wichtig. Die wird auch wegmetabolisiert, Antiepileptika, immunsuppressive Medikamente etc. Also das ist sicherlich limitiert dann den Einsatz, diese Medikamenteninteraktion.
Und ganz kurz, wenn du Rifa einsetzt, A-Wort Dosis, und ist das dann für dich auch eine Dauertherapie oder kann man sowas auch mal intermittierend machen?
Ja, 150 Milligramm ist die Startdosis. Wir starten nie höher. Das ist auch so, dass wir eigentlich in 1 bis 2 Wochen häufig schon unter 150 Milligramm einen Benefit sehen. Und dann steigere ich das so auf 300 Milligramm, wenn dieser Benefit nicht ausreicht. Ich gehe praktisch nie höher, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wenn ich bei 300 Milligramm gar keinen Effekt habe, dann sehe ich auch keinen Effekt bei 600 Milligramm, um ehrlich zu sein.
Und du kriegst keinen Ärger mit deinen Mikrobiologen?
Genau, das kriege ich nicht. Wir sehen eigentlich auch keine Multiresistenzen unter einer jahrelangen Rifampicin-Therapie. Wir haben auch in der Literatur dazu keine Berichte, muss man ehrlicherweise sagen. Vielleicht wäre es eine Besonderheit in Regionen, wo wir Patienten haben, die an der Tuberkulose leiden. Da müsste man sich vielleicht nochmal Gedanken machen. Aber jetzt bei unseren Breiten haben wir eigentlich keine Probleme. Wir können das jahrelang einsetzen. Wir haben Patienten, die nehmen es zum Beispiel nur jeden zweiten Tag, die titrieren das dann so ein bisschen runter. Ganz absetzen tue ich es eigentlich nicht gerne, weil wenn wir eine gute Symptomkontrolle haben, gab es Patienten, die es dann ganz abgesetzt haben, wo wir die gute Symptomkontrolle bei Wiederansätzen zum Teil eben nicht erreicht haben.
Okay, und was sind jetzt deine Reservesachen? Jetzt habe ich verstanden, du Cholesteramin, dann machst du Betza, dann Prozesurifa und vielleicht nur jetzt ohne groß zu erklären, was ist Stufe 4, 5 und 6?
Stufe 4 sind bei mir Gabapentin, Pregabalin, hat den großen Charme, wird nicht hepatisch metabolisiert, sondern nur renal ausgeschieden. Ja. Ich muss nur auf die Nierenfunktion achten.
Ja.
Kann gut Add-on gegeben werden. Naltrexon geben wir mal ganz selten. Wir machen es bei stationären Patienten, dass ja. wir einen Naloxon-Perfuser anfangen, um zu testen, bringt diese Myopidit-Antagonismus etwas, und dann switchen wir auf Naltrexon. Das sind eigentlich die einzigen Patienten, mhm. die Naltrexon erhalten. Sertralin, 75 bis 100 Milligramm sind so Patienten, wo wir depressive Symptome mitbehandeln wollen und manchmal einen gewissen Benefit sehen, aber die Effektivität ist überschaubar von diesen Medikamenten. Was kann man noch anbieten? Ist Cannabinoid-Agonisten, Dronabinol ist zum Beispiel etwas, was ich empfehle, auch in dekompensierten Zirrhosen, Bilirubin, Sky High. Da kann man das gut machen, Endstadium von Tumoren, Lebermetastasen etc. Das funktioniert, das regt einen Appetit an, das macht so eine gewisse Aufhellung auch vielleicht und mildert Schmerzen und Jucken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Von daher ist es ein charmantes zusätzliches Medikament.
Okay, und auch appetitanregend, finde ich auch, haben wir auch gute Erfahrungen. Jetzt ganz zum Schluss, hätten eigentlich zwei Podcasts gebraucht. Also ganz zum Schluss, Ausblick. Nummer 1, du hast vorhin da schon erwähnt, IBAT, und du hast Nummer 2 erwähnt, dass es neue Medikamente für die primär biliäre Cholangitis gibt, die auch einen guten Effekt in den Studien auf Juckreiz hatten. Also kann ich die jetzt vielleicht sogar off-label einsetzen. Also Nummer 1, IBAT, Nummer 2, die neuen Substanzen am Horizont für die PBC. Du hast kurze Zeit, das zu kommentieren.
IBAT steht für Ileal Bile Acid Transporter, das ist dieser Gallensäure-Transporter im terminalen Ileum, über den die Gallensäurewiederaufnahme gehemmt werden kann. Das Charmante an diesen Medikamenten, die jetzt ja schon für unsere hereditären Cholestase-Syndrome, PFIC und auch Alagil zugelassen sind, sind Odevixibat und Maralixibat. Und dort haben sie eben sehr eindrucksvolle Verbesserungen der Symptomlast gezeigt. Und wahrscheinlich behandeln sie bei diesen Kindern nicht nur die Symptome, sondern auch den Erkrankungsverlauf. Also da, sage ich mal, haben wir extrem viel dazugelernt und das sind eindrucksvolle Ergebnisse. Beim Erwachsenen sind wir noch nicht so weit. Da verstehen wir noch nicht so ganz, wer gut anspricht und wer nicht anspricht. Wir werden aber bald auch Daten zu diesem Linerixibat erhalten, was bei der PBC getestet wird. Und dann müssen wir darüber nochmal sprechen. Mhm. Die neuen PIPA-Agonisten. Es gibt aber Compassionate-Use-Programme, möchte ich noch dazu anwenden, wo man mal bei Patienten, die anderweitig nicht gut behandelt werden kann, bei den Firmen anfragen kann, auch im Erwachsenenalter. Mhm. Zweiter Punkt, PIPA-Agonisten. Fibrate sind ja die, sag ich mal, alten PIPA-Agonisten und jetzt gibt es die neuen PIPA-Agonisten, Elafibranor und Seladelpar, die in Phase 3 Studien ja publiziert worden sind, von der FDA zugelassen worden sind, und für Elafibranor haben wir jetzt auch ganz vor wenigen Tagen schon die Zulassung auch von der EMA erhalten. Die haben den Charme wie die Fibrate, dass sie nicht nur antikolestatisch und antiinflammatorisch wirken, sondern auch antiporigenös. Und dann wahrscheinlich sinnvoll einsetzbar sind, wenn wir mit Fibraten nicht zurechtkommen. Da haben wir natürlich viel bessere Dosisfindungsstudien gehabt. Wir wissen quasi, was ist die optimale Dosis, um möglichst wenig Toxizität auszulösen. Und so wie die Phase-3-Studien uns gezeigt haben, wird wahrscheinlich Seladelpar etwas effektiver sein, was das Jucken angeht, als das Elafibranor. Das sind aber keine Head-to-Head-Studien gewesen, muss man fairerweise sagen. Ich glaube, im Real-Life-Setting müssen wir mehr Daten sammeln. Es sind 40 Patienten mit moderatem bis schwerwiegendem Jucken gewesen. Das waren Secondary Outcome in dieser Studie. Also ich glaube, es bedarf nochmal richtiger, randomisierter Studien für diese Symptomlast. Aber es ist natürlich spannend, ein Medikament zu haben, wenn ich einen FXR-Agonist nicht einsetzen kann oder der nicht mehr verfügbar ist und Fibrate nicht gehen, dann habe ich, glaube ich, hier eine gute Alternative. Und das ist, glaube ich, wichtig für unsere Patienten zu wissen, nur für die PBC bisher quasi untersucht, für keine anderen Erkrankungen.
Super. Also das ist spannend, auch der Ausblick. Andreas, ich muss mich mal durchschnaufen. Ich habe jetzt viel gelernt heute. Erstens, dass es spannend ist, in der Schweiz zu arbeiten, dass ihr Unterstützung habt, auch mit den Practice Nurses, Advanced Practice Nurses, die wir in Deutschland noch mehr brauchen auf unterschiedlichen Systemen. Dann haben wir zum Mechanismus des Juckreizes was gelernt, dass es da wirklich ja auch neue Entwicklungen gibt, dass die Gallensäuren schon eine Rolle spielen, aber nicht alleine der Grund sind, dass ich diagnostisch die gute alte Klinik führt, ich nichts bestimmen muss im Alltag, im Zweifelsfall bei ausgewählten Patienten ich dir eine Probe schicken kann, damit du mir Autotaxin bestimmst. Und ich habe zur Therapie den Stufenalgorithmus gelernt mit, und das ist für die Patienten wichtig, den Optionen, dass neue Optionen schon da sind, ich über Compassionate Use die vielleicht schon bekommen kann und für die PBC wir die neuen Substanzen haben. Spannende Zeiten und ich bin gespannt, auch in den nächsten Jahren viel von dir dazu zu hören. Nochmal ganz herzlichen Dank, viele Grüße nach Zürich für dieses Gastrogeplauder.
Lieber Heiner, vielen Dank für das nette Gespräch.
Und liebe Hörer des Gastrogeplauders, bleiben Sie uns wie immer gewogen. Wenn Sie Ideen, Anregungen haben, Feedback haben, kontaktieren Sie uns, kontaktieren Sie die Geschäftsstelle und Ihnen weiter viel Freude beim Hören des Gastrogeplauders.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.